Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 28 und 29 der 13. Sure, der Sure Ra'd.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العلي
zur Übersetzung der Verse, die auf die recht geleiteten und den inneren Frieden, zu dem sie finden, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Sie sind jene, die glauben und deren Herzen durch Gott gedenken, zur Ruhe und Zuversicht fanden. Gebt Acht, nur durch Gott gedenken, finden die Herzen zur Ruhe und Zuversicht. Ihnen, die gläubig sind und gute Werke tun, wird ein reines Diesseits und beglückendes Jenseits zuteil.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 15. April 2024, gleich dem 27. Farbardin 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, nach Abschluss der Sure 70, Ma'arij, befassen wir uns ab heute mit der Sure 71. Sie trägt den arabischen Namen für Noah. Es ist die Sure Nuh. Sie hat 28 Verse. Sie hören die Verse 1 bis 14.
Bismillahirrahmanirrahim. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, des Gütigen. Wir sandten ja Nuh zu seinem Volk. Warne dein Volk, bevor schmerzhafte Strafe über sie kommt. Er sagte, O mein Volk, ich bin euch ja ein deutlicher Warner, euch zu mahnen. Dient Gott und fürchtet den Ungehorsam gegen ihn und gehorcht mir. So wird er euch etwas von euren Sünden vergeben und euch auf eine festgesetzte Frist zurückstellen und von einem bestrafenden Tod fernhalten. Gewiss, Allahs Frist kann, wenn sie kommt, nicht zurückgestellt werden, wenn ihr nur wüsstet. Die Sure Nuh wurde in Mekka geoffenbart. Sie heißt Sure Nuh, weil sie gleich zu Anfang von der Sendung dieses Propheten berichtet. Noch in vielen anderen Koranversen wird Prophet Noah erwähnt. Von allen Propheten Gottes hat er am längsten die Menschen aufgerufen, an Gott zu glauben und der Religion Gottes zu folgen, aber nur wenige bekannten sich zu ihm. Nuh ist der zeitlich erste der Propheten, die im Koran Ulul Azm genannt werden. Er legte eine Scharia, eine göttliche Gesetzesordnung vor. Die Ulul Azm sind Propheten, deren eigenes Wirken und Wunder und das Wirken ihrer Nachfolger eine überregionale oder maßgebliche Wirkung auf die Menschheit hatten. Um die Menschen zu Gott herbeizurufen, setzten die Propheten zwei Strategien ein. Sie warnten und sie überbrachten frohe Botschaft. Das Volk des Noah war jedoch so stur, dass frohe Verheißung weniger Wirkung auf sie hatte. Daher hat Noah sein Volk immer vor der Strafe Gottes gewarnt, damit es vielleicht aus Angst vor Strafe von seinem Ungehorsam Gott gegenüber ablässt. Noah rief die Menschen zu drei Schritten herbei. Das war erstens, dass sie von dem Götzendienst ablassen und nur noch dem einen wahren Gott dienen. Zweitens, dass sie sich nicht gegen den Befehl Gottes auflehnen. Und drittens, dass sie den Propheten Gottes und die Gesetze und Anweisungen, die er von Gott erhielt, befolgten. Natürlich hat dieser Prophet sie nicht nur gemahnt und gewarnt, sondern ihnen auch die frohe Kunde überbracht. Falls ihr von der Sünde und dem Gott ungehorsam ablässt, wird Gott euch Schlechtes vergeben, was ihr in der Vergangenheit begangen habt. Er wird euch deswegen nicht bestrafen und ihr werdet länger leben. Wir möchten an dieser Stelle auf folgende Punkte aufmerksam machen. Erstens. Gott hat die Propheten ausgesandt, um den Menschen seinen letzten Beweis für die Wahrheit vorzulegen, sodass keiner mehr eine Ausrede für Götzendienst, Sünde und hässliches Tun vorbringen kann. Zweitens. Um die Menschen aus dem Schlaf der Unachtsamkeit wachzurütteln, ist es notwendig zu warnen und zu mahnen. Natürlich muss diese Mahnung gut gemeint sein und darf nicht zur Herrschaft über die anderen ausgenutzt werden. Drittens. Der Glaube an Gott nützt ohne gottesfürchtiges Handeln und die Befolgung der Anweisungen der Propheten nichts. Er führt jedoch vereint mit rechtschaffenem Handeln zur Vergebung der Sünden und zu einem längeren Leben. Wir lesen bei den Versen 5 bis 9 der Sure Nuh weiter.
Qala Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
Er sagte, mein Herr, ich habe mein Volk bei Nacht und bei Tag aufgerufen, aber mein Rufen hat sie nur in ihrer Flucht vor der Wahrheit bestärkt. Gewiss, jedes Mal, wenn ich sie aufrief, damit du ihnen vergibst, steckten sie ihre Finger in ihre Ohren, überdeckten sich mit ihren Gewändern, verharrten im Irrtum und ihrer Auflehnung und verhielten sich sehr hochmütig. Hierauf richtete ich an sie den Ruf, dann öffentlich und laut. Hierauf sprach ich zu ihnen mal offen und mal ganz im Geheimen. Laut diesen Versen beklagte sich Nuh bei Gott über sein Volk. Aus seinem Klagen wird ersichtlich, wie stur dieses Volk gewesen ist. Zum Beispiel steckten sie sich die Finger in die Ohren, wenn er zu ihnen sprach, oder sie zogen sich ihr Gewand über den Kopf, damit sie ihn nicht sehen. Trotzdem gab Prophet Noah seine Aufgabe nicht auf. Um seine Mitmenschen vor der Strafe Gottes zu retten, lud er sie öffentlich und privat zur Anbetung nur des einen Gottes ein. Aber sie betrachteten ihn von oben herab und nannten ihn sogar einen Schwachsinnigen. Ist jemand auf der Suche nach der Wahrheit, hört er den anderen zu und denkt darüber nach, was sie sagen, um schließlich die Wahrheit klar zu erkennen. Aber wer sich nach den Wünschen seines Egos richtet, der meidet es, anderen zuzuhören, die nicht so wie er denken, und er ergreift die Flucht vor ihrer Rede. Sollte ihm dennoch die Wahrheit zu Ohren kommen, so legt er Eigensinn an den Tag und lehnt es stur ab, anzuerkennen. Wir möchten zu dieser Stelle im Koran folgende Punkte hervorheben. Erstens, die Propheten waren darum bemüht, ihre Pflicht zu erfüllen. In ihrem privaten Umfeld und in der Öffentlichkeit haben sie die anderen zur Religion herbeigerufen. Die meisten Menschen aber glaubten nicht an sie. Dennoch haben die Propheten nicht von ihrem göttlichen Auftrag abgelassen, auch wenn oftmals ihre Bemühungen wenig Wirkung hatten. Zweitens, sind in einem Menschen nicht die Voraussetzungen für ein Bekenntnis gegeben, dann strebt er nicht nach der Wahrheit, sondern flieht vor ihr oder bekämpft sie sogar. Drittens, Hochmut und Starrköpfigkeit halten den Menschen davon ab, die Wahrheit zu akzeptieren und bringen ihn so weit, dass er sich der Wahrheit widersetzt und sie sogar bekämpft. Viertens, bei der Einladung zur Religion müssen der richtige Zeitpunkt und Ort und die Voraussetzungen, die bei dem oder den Angesprochenen gegeben sind, ins Auge gefasst werden. Manchmal soll der Aufruf öffentlich erfolgen und manchmal insgeheim und privat. Die Verse 10 bis 14 der Sure 71, Sure Nuh, enthalten Folgendes.
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
Ich sagte, bittet euren Herrn um Vergebung, er vergibt ja viel. Dann, wenn ihr um Vergebung bittet, wird er den Himmel über euch ergiebig regnen lassen und euch mit Vermögen und Söhnen beistehen, für euch Gärten machen und für euch Bäche machen. Was ist mit euch, dass ihr nicht die Größe Gottes fürchtet, wo er euch doch in Phasen erschaffen hat. Aus diesen Versen gehen die frohen Verheißungen Gottes hervor, die Prophet Nuh zu seinem Volke überbrachte. Er verkündete: Gott vergibt die Sünden, die ihr begangen habt, wenn ihr um Vergebung bittet. Er sieht von eurer Bestrafung ab und er lässt euch euer irdisches Leben besser werden. Euer Wohl und euer Unterhalt hängen vom Regen ab und alle Niederschläge liegen in Gottes Hand. Ihr selber habt keinen Einfluss auf sie. Wenn ihr möchtet, dass eure Flüsse reichlich Wasser führen und eure Plantagen eine reiche Ernte spenden, dann lasst von euren früheren Taten ab. Bittet Gott um Vergebung für eure Vergangenheit, denn er ist voller Vergebung. Schließlich fragt Noah laut den Versen 13 und 14 seine Mitmenschen, warum sie gegenüber ihrem Schöpfer, der ihnen schon im Mutterleib während der verschiedenen Entwicklungsstufen und in den darauffolgenden Phasen nach der Geburt Leben gespendet hat, keine Ehrfurcht empfinden und sich einfach seinem Befehl widersetzen. Kennen sie denn außer ihm noch einen anderen Erschaffer? Zu diesen Versen der Sura 71, Sura Nuh, sei noch Folgendes erwähnt. Erstens: Durch die Bitte um Vergebung von Sünden wird einerseits die diesseitige Welt des Menschen besser werden und andererseits wird er im Jenseits von der Strafe Gottes befreit. Zweitens: Das Leben auf der Erde und der Erhalt der Menschheit hängen davon ab, dass es regnet, und über den Regen bestimmt nur Gott. Wenn wir uns Leben und Erhalt wünschen, dann sollen wir uns also Gott zuwenden, denn nur in seiner Hand liegt unsere Erschaffung und unser Leben. Drittens: Religion steht nicht im Widerspruch zum weltlichen Wohl, sondern ein gutes Leben und großer Besitz sowie Kindersegen sind manchmal auf die Religiosität zurückzuführen. Viertens: Wenn der Mensch seine Entstehungsphasen betrachtet und über sie nachdenkt, wird ihm die Größe seines Schöpfers bewusst.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi von gestern bis heute. Liebe Hörerfreunde, wir hoffen, Sie nehmen uns auch heute wieder gerne in Ihrer gemütlichen Stube auf und lauschen unseren Berichten im Rahmen der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Ferdowsi ist ein Dichter, der vor über 1000 Jahren in der Zeit der muslimisch-iranischen Samanidenfürsten in Iran aufwuchs. Er ging also aus einer Zeit hervor, in der die Liebe der Samanidenfürsten zur iranischen Tradition und Kultur in Blüte stand, und in dieser Zeit hat er sein Shahnameh, das Buch der Könige, begonnen. Das Shahnameh war der Ausdruck der politischen und nationalistischen Ideale der Samaniden, die sich selber als Nachkommen der Sassaniden 224 bis 651 nach Christus und Initiatoren der Wiederbelebung von Unabhängigkeit und alten Traditionen der Iraner ansahen. Ferdowsi begann zur Zeit des Samanidenherrschers Mansur ibn Nuh 997 bis 1005 nach Christus die Verse des Schahnameh zu dichten und nach dem Tod von Dariri um 980 nach Christus setzte er mit Hilfe des Schahnameh Abu Mansuri seine Dichtung fort. Amin Riahi, ein bekannter Ferdowsi-Forscher, sagt diesbezüglich, vielleicht hat die Berühmtheit der Samanidenfürsten in ihrer Leidenschaft für Dichtung und die antike Vorgeschichte Irans die Hoffnung in Ferdowsi geweckt, dass er nach Abschluss seines Werkes dieses dem Samanidenherrscher überreichen werde. Wie Ferdowsi selbst berichtet, schließt er die erste Zusammenstellung seiner Verse am 25. Esfand 1384 nach der Hijra, das heißt am 10. März 995 nach Christus, im Alter von 55 Jahren ab. Zu dieser Zeit herrschte Nuh der Zweite, der Sohn von Mansur, in Iran. Zu dieser Zeit war die Samanidenherrschaft schon geschwächt und die Zeichen ihres Niedergangs wurden offensichtlicher. Das erste Schahnameh Ferdowsis ist ein Dokument seiner Jugendjahre sowie seiner nationalistischen Begeisterung für Iran. In diesem Schahnameh finden wir vorwiegend Geschichten über die Pahlevane und es ist voller Frische, Kraft und Heiterkeit. Eine weitere Besonderheit dieses ersten Schahnamehs von Ferdowsi ist der nur kurze historische Abschnitt, das heißt der Abschnitt über die Zeit der Samaniden. Die Fertigstellung seines ersten Schahnameh bedeutete für Ferdowsi aber nicht das Ende seiner Arbeit, denn wie solide Beweise, insbesondere seine eigenen Verse im Schahnameh zeigen, hat er sich danach dessen Vervollständigung und Vervollkommnung gewidmet. Sein erst verfasstes Werk hat Ferdowsi keinem König oder Herrscher gewidmet und zum Abschluss die Verewigung seines eigenen Namens als Lohn für seine Mühen und Anstrengungen betrachtet. Wenn auch das erste Schahnameh des großen Dichters Ferdowsi die geistige Strömung der Samanidenzeit wiedergibt, so war doch der Name der Samaniden nicht darin enthalten. Lediglich in einem Vers im Abschnitt über die Ashkanian, in dem Ferdowsi von der Unbeständigkeit der Welt und der früheren Herrscher spricht. Nur in diesem Abschnitt nennt er auch die Samaniden. Wo sind die großen Sassaniden von den Bahramian bis zu den Samaniden? Es ist nicht klar, ob es die Entfernung Ferdowsis vom Sitz der Samanidenfürsten war, dass er diese nicht erwähnt hat, oder ob es mit großer Wahrscheinlichkeit die Lobpreisung der Samanidenfürsten gab und diese später in der Zeit der Ghaznavidenkönigs Mahmud entfernt wurden. Als diese erste Ausgabe des Schahnameh beendet wurde, war Ferdowsi also 55 Jahre alt. Abschriften dieses Exemplars wurden an Freunde des Dichters weitergegeben. Aber so bezeugen es seine Verse im Schahnameh, würdigte niemand des großen Meisters Werk, deshalb hielt er es zurück, um es einmal einem würdigen Adressaten zu übergeben. Ferdowsi sah die herrschenden Wirrnisse und das Durcheinander seiner Zeit als Ursache dafür an, dass die Bedeutung seines Werkes unentdeckt blieb.
Er selber wusste um die Größe seines Schaffens. Er wusste, dass dieses Shahnameh gleich einer Wiederbelebung und Erhaltung des iranischen Nationalbewusstseins ist. Aus diesem Grund war sein ganzes Anliegen der Dichtung des Shahnameh gewidmet und nach der Anfertigung des ersten Exemplares stellte er seine Bemühungen noch nicht ein und widmete sich der Vervollständigung und Verschönerung. Denn seine Liebe zu Iran und der Sprache und Kultur seiner Heimat war eng mit seiner Seele und seinem Geist verbunden. Etwa im Jahr 1387 nach der Hijra, 997 nach Christus, endete die Samanidenherrschaft und die türkischstämmigen Ghaznaviden übernahmen die Macht. Historiker sehen als Ursache des Untergangs der Samaniden die Unzufriedenheit der Abbasiden-Kalifen in Bagdad über die gesellschaftliche und kulturelle Situation im Gebiet der Samaniden und insbesondere in der Hauptstadt Bukhara an.
Im Gebiet des Samaniden lebten die Anhänger verschiedener Religionen, aber die Mehrheit waren Muslime. Die iranischen Muslime betonten, während ihre islamischen Überzeugungen fest waren, jedoch ihre iranische Nationalität und Kultur. Verschiedene schiitische Richtungen hatten im Iran ihre Verbreitung gefunden. Unter ihnen hatten die Ismailiten mehrere Anhänger, und sie hatten bei den Oberen der Gesellschaft und am Hofe der Samaniden Einfluss gewonnen. Die Abbasiden-Kalifen saßen aber nicht tatenlos herum und die türkischen Qarachani und die islamischen Rechtsgelehrten in Bagdad wiegelten gegen die Samaniden auf, bis im Jahre 999 nach Christus ihre Herrschaft zu Ende ging. Zu Beginn der Herrschaft der nachfolgenden Ghaznaviden hofften die Iraner auf eine Verbesserung der Situation und unterstützten Sultan Mahmud. Sie hofften, er könne eine einheitliche und starke iranische Macht aufbauen. Auch Ferdowsi hat in den Versen des Shahnameh darauf hingewiesen. Er hat die Machtergreifung von Mahmud beschrieben und alle Hoffnungen der Menschen in Iran diesbezüglich erwähnt. Mahmud der Ghaznavide zeigte sich zunächst als Gönner und Förderer der iranischen Traditionen und Kultur und tat sich groß damit, ein Freund Irans zu sein. Auch behauptete er, dass seine Wurzeln bis zu Yazdgerd, dem letzten Herrscher der Sassaniden-Dynastie, zurückreichen. Zu Beginn seiner Herrschaft täuschte er vor, dass sein Weg die Fortsetzung der samanidischen Führung und Politik sei und schenkte dem Begehren des Volkes seine Beachtung, um das Fundament seines Thrones zu stabilisieren. Er stellte für gehobene Ministerämter sogar Iraner ein, die sich ihrer alten Kultur und Tradition verpflichtet fühlten. Auch rühmte er sich, wie schon gesagt, ein Förderer der Wissenschaft und Literatur zu sein, solange bis alle von seiner Liebe zu Gedichten und Dichtungen erfuhren. Es war wohl zu dieser Zeit, als sich Ferdowsi entschloss, nach der Fertigstellung der zweiten und vollständigen Ausgabe des Shahnameh diese dem Ghaznaviden-Herrscher zu widmen. Wie es seinen Versen zu entnehmen ist, war er damals schon 71 Jahre alt. Der nach Ferdowsi lebende persische Dichter Nizami Aruzi schreibt in seinem Werk Chahar Maghale, zu Deutsch vier Abhandlungen, dass das Shahnameh in vier Bänden an Mahmud den Ghaznaviden überreicht wurde. Aber Ferdowsi und seinem wertvollen Werk wurde die Gunst des Herrschers nicht zuteil. Als Ursache dafür sehen manche die abfälligen Reden derjenigen, die Sultan Mahmud umgaben, an, insbesondere die seiner Hofdichter. Sie sind davon überzeugt, dass diese aus Angst davor, selber in ein schlechtes Licht zu geraten, versuchten, Ferdowsi vor dem Herrscher herabzuwürdigen. Und es entstand ein Konflikt zwischen dem Dichter und Sultan Mahmud. Ferdowsi-Experten und Historiker sehen aber die Ursache für diesen Konflikt in der unterschiedlichen Weltanschauung der beiden. Bei genauem Studium der politischen und gesellschaftlichen Situation zur Zeit der Ghaznaviden scheint es, dass der Grund für die Ungewogenheit des Sultans gegenüber Ferdowsi und seinem Poesiewerk in einer grundsätzlichen Änderung der Politik des Sultans beruht. Das Schahname reichte den Ghaznaviden zu einer Zeit, in der die arabische Sprache eine sehr starke Verbreitung gefunden hatte und Mahmud bedingungslos dem Abbasiden-Kalifat in Bagdad ergeben war. Wenn er unter diesen Umständen das Schahname gewürdigt hätte und sich dessen Verfasser geneigt gezeigt hätte, wäre es nur verwunderlich gewesen. Denn die Botschaft im Buch der Könige von Abul-Rassem Ferdowsi betont ja die Größe und Unabhängigkeit Irans, was eine Trennung von Kalifat in Bagdad bedeutet hätte. Wie hätte der Ghaznavide ein solches Werk akzeptieren können, wenn er seine Macht nicht riskieren wollte? In den Geschichtsbüchern steht, dass Mahmud sein Tun später bereut hat, aber für den großen Meister Ferdowsi war es dann schon zu spät. Er hatte seine Augen für immer geschlossen. Der deutsche Dichter Heinrich Heine hat die Tragödie des Lebensendes von Ferdowsi in seinem Werk »Der Dichter Ferdowsi« in Verse gefasst. Dort heißt es, nachdem beschrieben wird, wie Sultan Mahmud letztendlich den Entschluss gefasst hat, Ferdowsi für sein Buch »Der Könige« doch noch reichlich zu belohnen und eine Karawane beladen mit Reichtum ins Westtor der Stadt Tus, in der Ferdowsi lebte, einzog, doch durch das Osttor am anderen End von Tus zog in demselben Moment zur Stadt hinaus der Leichenzug, der den toten Ferdowsi zu Grabe trug.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Iraj Bastami mit dem Titel Golpune Ha. Thank you.
Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Liebe Hörerfreunde, wir begrüßen Sie heute zu einer neuen Sendereihe, die Ihnen hoffentlich gefallen wird. In dieser Reihe möchten wir den Menschen dieses Wunder der Schöpfung genauer betrachten und mehr über seine Rechte und Pflichten erfahren. Herzlich willkommen also zu Islam und Menschenrechte. Der Mensch ist das beste Geschöpf und eine Ehre für die ganze Welt. Durch den Menschen wird das Dasein schön und erhält einen Sinn. Der ganze Erdball wird Stück für Stück durch das Licht seines Verstandes aufgehellt. Wenn das Licht des Verstandes nicht mehr leuchtet, versinkt die Welt in Dunkelheit. Im Menschen, dem höchsten aller Geschöpfe, kommt die Schönheit der Schöpfung erst vollständig zur Geltung. Der Mensch ist für die Welt das, was der Rubin an einem Fingerring darstellt. Dieser leuchtende Rubin verdankt seine Schönheit und Größe den Namen, die Gott in ihm eingekerbt hat, und dem Geist, den er ihm einhauchte. Im Vers 31 der Sure 2 heißt es über die göttlichen Namen: Und er, Gott, lehrte Adam alle Namen, die Namen aller Dinge. Hierauf legte er sie, diese Dinge, den Engel vor und sagte: Tut mir die Namen dieser Dinge kund, wenn ihr die Wahrheit sagt. Der Mensch wurde aus Lehm erschaffen und mit dem Geist Gottes beschenkt, verließ er das Nichts und betrat das Dasein. Er ist von einer solchen Größe, dass die Engel auf Gottes Geheiß sich vor ihm niederwarfen. Gott spricht in seinem heiligen Buch, dem Koran, über die Größe des Menschen und hebt seine schönen Seiten und Werte hervor. Aber er spricht auch über seinen Eigensinn, seine Übertretungen und Undankbarkeit. Deshalb beauftragt der Allmächtige und Allweise seinen Propheten, den Menschen auf dem Weg zur Gott- und Selbsterkenntnis und zur Vervollkommnung zu helfen. Damit möchte er verhindern, dass sich die Menschen in dem Auf und Nieder des Lebens verlaufen und ihren wahren Rechten nicht nachkommen. Der Mensch soll sich begreiflich machen, dass er eine so hohe Stufe erreichen kann, dass er der Vertreter Gottes auf Erden sein darf und die Welt rein und schön gestalten kann. Dies ist möglich, wenn er auf dem Weg zur Vervollkommnung und zum Glück seine Bedürfnisse und Rechte erkennt. Um Wohlergehen und Frieden zu erreichen, muss der Mensch planen, sich in Bewegung setzen und ausgerüstet mit Wissen und Erkenntnis zum Gipfel der Würde hinaufsteigen. Der Koran sagt, dass der Mensch nicht ohne Ziel erschaffen wurde. Es heißt im Vers 115 der Sure 23: Meint ihr denn, wir hätten euch zum sinnlosen Zeitvertreib geschaffen und ihr würdet nicht zu uns zurückgebracht?
Ein besonderes Merkmal des Menschen besteht darin, dass er mit eigenen Händen seine Welt aufbaut. Mit dem, was er in seine Seele eingraviert, gestaltet er sich seine Welt. Wenn er seine Seele mit hohen menschlichen Werten verziert, wird er eine schöne Welt besitzen. Aber wenn er sich mit schwarzen Strichen verkritzelt, wird seine Welt ebenso voller Hässlichem und Schlechtem sein. Solange also die Menschenwürde des Menschen nicht wächst, können wir keine gesunde und ideale Gesellschaft aufbauen. Der Mensch muss selber die ersten Schritte tun. Er muss das sumpfige Gelände des Trieb-Ichs und der Sünde verlassen und sich an einen sicheren Ort bringen. Die Essenz der Menschenwürde muss sich im Inneren des Menschen entfalten, damit die erleuchtenden Botschaften göttlicher Offenbarung eine Wirkung auf ihn haben. Dies ist nur möglich, wenn der Mensch zur Selbsterkenntnis und zur Erkenntnis über seinen Erschaffer gelangt und im Leben auf Gott zugeht, indem er sich vervollkommnet. Die Botschaft der Propheten, die Gott ausgesandt hat, waren von Licht umgeben und eine Mahnung an die Menschen, dass diese auf ihre Würde und ihre Rechte achten, um dank dieser Menschenwürde ein gutes Leben zu erreichen. Nach dem Prophet Mohammed haben die Imame aus seinem Hause die Menschen gelehrt, wie sie zu Glück und Wohl gelangen. und sie alle haben entsprechend den Bedürfnissen ihrer Zeit auf ihre Art den Menschen Orientierung und Rat gegeben. Imam Sajjad, Sohn des Imam Hussein, hat nicht nur in seinen Gebeten den Menschen indirekt gute Ratschläge vermittelt. Es gibt auch ein Buch namens Risalate Hurur, Abhandlung über die Rechte, von ihm, dessen Inhalt den Menschen mit seinen Rechten vertraut macht. Diesem Buch liegt ein langes Schreiben an einem seiner Getreuen zugrunde. In ihm werden 51 Rechte des Menschen genannt. Es sind Rechte des Menschen, die ihm von Natur aus zustehen und die kein Gesetz und kein Mächtiger ihm nehmen kann. Der Mensch, die Krone der Schöpfung, kann bei Beachtung dieser Rechte ein gesundes, menschenwürdiges Leben erzielen. Die Abhandlung über die Rechte des Menschen, die Imam Sajjad schrieb, beginnt mit folgender Einleitung. Sie ist im Grunde an alle Menschen gerichtet. Wisse, dass Gott, der Allmächtige, dir gegenüber Rechte hat, die dich betreffen, und zwar bei allem, was du tust und unterlässt, oder überall, wo du dich niederlässt, bei jedem Glied, das du einsetzt, oder jedem Mittel, das du ergreifst. Es ist das größte Recht Gottes gegenüber dir und das, was du als sein Recht zu beachten verpflichtet bist. Dieses Recht ist Ursprung aller Rechte und alle anderen Rechte gehen daraus hervor. Deshalb ist das, wozu er dich verpflichtet, dein eigenes Recht gegenüber dir selber, und dieses Recht betrifft dich von Kopf bis Fuß. Liebe Hörerfreunde, wir würden uns freuen, Sie auch im nächsten Beitrag über Islam und Menschenrecht begrüßen zu können.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.